Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Der Brexit ist erstmal verschoben, aber die Hängepartie geht weiter. Bis Ende Oktober hat die britische Premierministerin May nun Zeit, um ihr Land aus der EU zu führen. In einer Rede vor dem britischen Unterhaus rief May die Parlamentarier heute auf, endlich einen Kompromiss zu finden, bevor die anderen EU-Staaten vielleicht doch irgendwann die Geduld verlieren.
This is not the normal way of British politics, and it is uncomfortable for many in both the government and opposition parties. Reaching an agreement will not be easy, because to be successful, it will require both sides to make compromises.
Was sich durch die Verschiebung verändert hat, bespreche ich gleich mit unserem Korrespondenten in London. Und noch aus einem zweiten Grund blicken wir in die britische Hauptstadt. Dort wurde heute der WikiLeaks-Gründer Julian Assange festgenommen. Das sind die Informationen am Abend mit Alexander Moritz. Ab 18.40 Uhr folgt im Hintergrund ein weiterer Teil unserer Rechercheserie zum Giftmüll. Die Last mit der Altlast, stillgelegte Mülldeponien in Baden-Württemberg. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Oder doch? So ganz weiß es beim Brexit zurzeit wohl niemand mehr. Gestern stimmten die EU-Staatschefs einer weiteren Verschiebung des Austritts zu. Neuer Termin ist nun Ende Oktober, ausgerechnet Halloween. Das Gruselmärchen Brexit geht also weiter. Bei der EU in Brüssel atmet man am Tag nach dem Gipfel aber erstmal hörbar durch, berichtet Paul Vorreiter.
Am Tag nach der Brexit-Gipfelnacht müssen einige das Ergebnis erst noch verarbeiten. Ein Wort der Erleichterung am Mittag vom EU-Kommissionssprecher. Wir sind zufrieden mit dem Ausgang des Gipfels. Die Einheit der EU-Staaten wurde gesichert. Es werde keine Nachverhandlungen über das Austrittsabkommen geben. Der Rat hat auch zur Kenntnis genommen, dass sich die Briten während des Austrittsprozesses konstruktiv verhalten werden. Und wir hoffen, dass die Briten das tun werden, während sie im Blick haben, dass sie ein Land sind, das die EU verlassen will. Mehr oder weniger wortgleich steht das auch in der Abschlusserklärung des Gipfels. Der Abschnitt könnte dazu genutzt werden, die britische Seite zur Zurückhaltung zu bewegen, bei anstehenden Zukunftsentscheidungen, etwa dem Vorschlag eines Kommissionspräsidenten oder bei den Verhandlungen über den nächsten EU-Haushalt.
We are now in this house taking a Brexit break. We are back to our positive agenda.
Brexit-Pause in Brüssel, man wolle sich Positivem zuwenden. Der ehemalige Vizepräsident des Europaparlaments, Alexander Graf Lambsdorff von der FDP, bezweifelt, dass eine entspannte Phase bevorsteht. Im RBB sagte er:
Zum ersten Mal hat es einen Streit in Brüssel über den Umgang mit dem Brexit gegeben, während wir bisher den Streit nur aus London kannten, in meinen Augen importiert. Diese Verlängerung ohne jede Gegenleistung, den Streit über den Brexit aus London nach Brüssel auf den europäischen Kontinent und ist daher sehr gefährlich.
Lambsdorff spielte auf die harte Haltung Frankreichs an, den Briten keine lange Fristverschiebung zuzugestehen, um sich stattdessen wieder mehr auf eigene Reformen zu konzentrieren. Im Parlament hört man dazu ebenso kritische Stimmen.
Die Folge davon ist, dass bei Zusammentritt des neuen Europäischen Parlaments voraussichtlich dann eine britische Delegation von 73 Abgeordneten dabei sein wird, die nicht sehr lange dem Parlament angehört, aber auf der anderen Seite alle entscheidenden Dinge zu Beginn der Wahlperiode mitentscheidet.
Sagt der CDU-Europaabgeordnete Michael Gahler. Udo Bullmann, Vorsitzender der Sozialdemokraten im Europaparlament, erklärte hingegen am Morgen im ZDF:
Solange kein Land ausgetreten ist, haben die Bürgerinnen und Bürger ein Recht darauf, an den europäischen Wahlen teilzunehmen. Das hat nichts damit zu tun, ob sich Regierungen komisch benehmen oder nicht komisch benehmen. Das ist ein Bürgerrecht. Der Vertrag von Lissabon sichert das zu. Und das ist die Lage.
Die sozialdemokratische Fraktion könnte mit Hilfe der Labour-Abgeordneten auch stärker anwachsen und eine größere Rolle bei der Wahl des EU-Kommissionspräsidenten spielen. Wie jetzt in den kommenden Wochen und Monaten ein Weg aus der politischen Sackgasse in London gefunden wird, darüber kann in Brüssel wenige Stunden nach dem Gipfel nur spekuliert werden. Günther Oettinger, EU-Haushaltskommissar, dazu im Deutschlandfunk.
Ich baue darauf, dass die beiden großen Parteien im Unterhaus vielleicht doch zu Gemeinsamkeiten kommen. Ein Referendum 2 wäre denkbar. Es wäre auch denkbar, dass man Neuwahlen angeht. Kurzum, es gibt ein paar Optionen.
Terry Reintke, Brexit-Expertin der Grünen im Europaparlament, favorisiert eine davon. Theresa May
sollte die Möglichkeit nutzen, aus diesem Schlamassel rauszukommen, indem sie ein weiteres Referendum über die Ratifizierung des Austrittsabkommens oder einen Verbleib in der Europäischen Union ermöglicht. Das ist bis Ende Oktober umzusetzen.
Paul Vorreiter trug die Brüsseler Sicht auf die Brexit-Verschiebung zusammen. Nun liegt der Ball also wieder beim Parlament in London. Das müsste doch einfach nur einem Austrittsabkommen zustimmen, hat Premierministerin May heute erneut an die Parlamentarier appelliert. Doch ob das passiert, ist weiter unklar. Darüber spreche ich jetzt mit unserem London-Korrespondenten Friedbert Meurer. Was hat Theresa May nun mit dieser Verlängerung vor?
Sie will versuchen, dass das Unterhaus dem EU-Vertrag zustimmt. Das, was sie seit Monaten verzweifelt versucht. Erster Weg wäre weiter verhandeln mit Labour. Beide Seiten sollen kompromissbereit sein, sagt sie. Man muss aber festhalten, in diesen Gesprächen bewegt sich wenig. Zweitens kann sie es nochmal bei ihren eigenen Hardlinern versuchen, dass die dem Vertrag zustimmen. Aber die Chancen dafür im Moment sind fast bei null, würde ich sagen.
Also eine schnelle Einigung wird es wohl trotzdem nicht werden. In 6 Wochen sind Europawahlen. Wird Großbritannien daran jetzt teilnehmen?
Also ich nehme an, dass das so sein wird. Die Vorbereitungen laufen jetzt. In aller Eile müssen die Parteien ihre Kandidaten aufstellen und haben auch damit begonnen. Theresa May hat im Unterhaus gesagt, es muss nicht so sein. Ihr könnt ja meinem Vertrag zustimmen und dann gibt es keine Europawahlen.
And I did this specifically to retain our ability to leave the EU without having to hold European parliamentary elections on the 23rd of May.
Also sie sagt, sie hätte doch die Möglichkeit ausgehandelt, dass man die EU verlassen kann, ohne am 23. Mai Europawahlen durchführen zu müssen. Die Möglichkeit besteht, aber da müsste ein mittleres Wunder passieren, um das zu verhindern.
Dieses Wunder wird wohl nicht wirklich passieren. Das heißt also, Großbritannien nimmt vermutlich an der Europawahl teil. Genau das wollten die Brexit-Befürworter ja unbedingt verhindern. Wie haben die denn heute auf die Verlängerung reagiert?
Das ist natürlich für die Brexit-Befürworter und für die ganz harten, die Hardliner, ist das eine ganz harte Nuss. Das wollten sie auf keinen Fall. Und einer im Unterhaus in dieser Debatte, in der wir eben die Premierministerin gehört haben, heißt William Cash. Er ist sozusagen der Urvater der Brexit-Bewegung bei den Tories. Und er sagte:
Does my right honourable friend, the Prime Minister, appreciate the anger that her abject surrender last night has generated across the country? Will she resign?
Also, er hat die Frage gestellt, nimmt die Premierministerin den Ärger der Bevölkerung über ihre, Zitat, erbärmliche Kapitulation wahr? Wird sie zurücktreten? Natürlich wird sie das im Moment nicht. Da gab es auch nicht allzu viel Beifall an dieser Stelle.
Sie haben es eben schon angedeutet, es laufen ja intensive Verhandlungen zwischen der Regierung und der oppositionellen Labour-Partei. Hilft dieser Aufschub des Austritts jetzt bei einer Kompromissfindung?
Also die Einschätzung hier in London lautet eher, dass diese Frist, dieser Mittelweg, diese mittellange Verschiebung nicht hilft. Sie ist auf der einen Seite zu kurz, dass man wirklich beiden Seiten gründlich Zeit nachgeben kann, auch auf neue Ideen vielleicht zu kommen. Und sie ist wiederum so auch beschaffen, dass ja jetzt Europawahlen im Mai anstehen und Kommunalwahlen und in Wahlkampfzeiten, dass da beide Seiten einlenken werden, das ist eigentlich extrem unwahrscheinlich.
Manche Beobachter zweifeln ja inzwischen daran, dass es überhaupt noch einen Brexit geben wird. Teilen die EU-Freunde in London diese Zuversicht nach der Entscheidung gestern?
Ich denke ja, die Zeit spielt für die EU-Befürworter. Umso länger das dauert, so ganz knapp das Kalkül, umso mehr versandet das alles. Ich würde aber sagen, im Moment klar keine Mehrheit im Unterhaus für ein zweites Referendum. Es müsste da erst Neuwahlen geben mit Labour als Gewinner. Labour müsste im Wahlkampf auf ein zweites Referendum setzen. Dann könnte das was werden, aber das dauert alles. Im Moment sehe ich das nicht auf der aktuellen Agenda.
Live aus London waren das Einschätzungen von Friedbert Meurer. Fast 7 Jahre, so lange saß Julian Assange in der ecuadorianischen Botschaft in London fest. Er wollte damit dem Prozess entgehen, der ihm wegen der Veröffentlichung geheimer Unterlagen der US-Regierung droht. Heute Mittag nun wurde der WikiLeaks-Gründer festgenommen. Dann ging alles sehr schnell. Aus London, Thomas Spickhofen.
UK must resist. Großbritannien muss sich widersetzen, ruft Julian Assange, als er heute Vormittag von mehreren Männern aus der ecuadorianischen Botschaft in London herausgetragen wird. Es sind nur wenige Meter bis zum Polizeiwagen, in den er hineingehoben wird. Dann fahren ihn die Sicherheitskräfte zu einer Polizeistation in der Londoner Innenstadt. Ein Sieg des Rechtsstaats, sagt Großbritanniens Außenminister Jeremy Hunt.
No one is above the law. Julian Assange is no hero.
Niemand steht über dem Gesetz. Julian Assange ist kein Held. Es ist richtig, dass britische Gerichte nun über seine Zukunft entscheiden.
The British judicial system.
Fast 7 Jahre saß Julian Assange in der Botschaft fest. Der Mitgründer von WikiLeaks befürchtete, in die USA ausgeliefert und dort wegen seiner Veröffentlichungen zum Afghanistan-Krieg vor Gericht gestellt zu werden, wenn er das Gebäude im Londoner Stadtteil Kensington verlässt. Das sei kein Beweggrund für die Entscheidung gewesen, sagt Außenminister Hunt.
We're not making any judgment about Julian Assange's innocence or guilt.
Wir treffen kein Urteil über seine Unschuld oder Schuld. Das ist Sache der Gerichte. Aber es geht nicht, dass sich jemand vor der Justiz versteckt. Und das hat er über eine sehr lange Zeit versucht. Zunächst hieß es heute Vormittag nur, Assange habe mit seiner Flucht im Juni 2012 gegen Kautionsauflagen verstoßen. Gegen ihn lief damals hier in London ein Verfahren zur Auslieferung nach Schweden, wo wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung gegen ihn ermittelt wurde. Assange hatte deshalb die Auflage, regelmäßig bei den Behörden vorstellig zu werden. Heute Mittag bestätigte Scotland Yard dann, dass auch ein Auslieferungsantrag der USA gegen Assange vorliegt. Der Zugriff der britischen Beamten wurde möglich, weil Ecuador dem 47-Jährigen den Asylstatus entzogen hat. Geoffrey Robertson aus dem Anwaltsteam von Assange kann es nicht fassen. Es ist eine Schande für Ecuador und es ist ein Bruch des internationalen Rechts. Ecuador wird dafür von der internationalen Gemeinschaft geächtet werden. Man kann nicht jemandem 7 Jahre lang Asyl gewähren und ihn dann mit Gewalt an jene übergeben, die ihn zum Gefangenen machen.
Those who would make them captive.
Für den Verstoß gegen die Kautionsauflage könnten ihm ein paar Wochen Haft drohen, sagt Robertson. Vielleicht sei das sogar ganz gut, weil er sich dann in ordentliche medizinische Behandlung begeben könne. In der Botschaft sei das nicht möglich gewesen. Aber dann drohe die Auslieferung an die USA. Dort soll er wegen Angriffs auf Regierungscomputer angeklagt werden, wie die britische Justizbehörde heute bestätigte. Die Strafen kämen angesichts des Alters von Assange einer Todesstrafe gleich, sagt Anwalt Robertson.
The charges they want to extradite him on.
Die Vorwürfe, wegen derer sie ihn ausliefern, bedeuten sehr lange Gefängnisstrafen. Chelsea Manning, seine Quelle, wurde zu 35 Jahren verurteilt. Assange drohen bis zu 45 Jahre. Die Regierung in Ecuador erklärte inzwischen, sie habe Assange auch die ecuadorianische Staatsbürgerschaft wieder entzogen.
Thomas Speckhofen aus London. In den USA hat man die Festnahme Assanges mit Genugtuung zur Kenntnis genommen. Anders als von Assange befürchtet, klagt die US-Justiz ihn jedoch nicht wegen Spionage an, sondern lediglich wegen Verschwörung zu einem Hackerangriff. Aus Washington, Claudia Sarre.
Assange soll der Whistleblowerin Chelsea Manning geholfen haben, ein Passwort für einen Regierungscomputer im Pentagon zu knacken. Daher will die US-Justiz den WikiLeaks-Gründer wegen Verschwörung anklagen. Die Vorwürfe, heißt es in einer Mitteilung des US-Justizministeriums, beziehen sich auf WikiLeaks-Publikationen hunderttausender geheimer Regierungsdokumente aus den Jahren 2010 und 2011, die die frühere US-Soldatin Chelsea Manning beschafft hatte. Aus diesem Grund hatte die US-Regierung einen Auslieferungsantrag an Großbritannien gestellt. In den USA droht Assange dafür eine Haftstrafe von maximal 5 Jahren. Die britische Regierung hatte zuvor deutlich gemacht, Assange nicht an ein Land auszuliefern, wo ihm Folter oder die Todesstrafe drohen könnte.
Erst Freuden feiern, dann erneute Demonstrationen auf den Straßen von Khartoum. In der Hauptstadt des Sudan haben zahlreiche Menschen den Rücktritt des Präsidenten Omar al-Bashir gefeiert. Doch statt einer Zivilregierung hat inzwischen das Militär die Macht übernommen. Aus Kairo fasst Anne Almeling die Ereignisse zusammen.
Stundenlang warten die Menschen im Sudan auf eine Erklärung des Militärs. Seit Monaten schon demonstrierten sie in der Hauptstadt Khartoum, organisierten eine Sitzblockade vor der Militärzentrale, riskierten ihr Leben bei Protesten gegen Staatspräsident Omar al-Bashir. Der Druck auf den langjährigen Machthaber stieg ständig, bis am Mittag Verteidigungsminister Awad ibn Auf vor die Kameras tritt und das Staatsoberhaupt für abgesetzt erklärt.
Ich, der Verteidigungsminister und der Chef des obersten Sicherheitskomitees, verkünde das Ende dieses Regimes und die Verhaftung Bashirs. Wir bilden einen Militärrat für eine Übergangszeit von 2 Jahren. Wir setzen in dieser Zeit die Verfassung außer Kraft. Für 3 Monate gilt der Ausnahmezustand.
Einen Ausnahmezustand hatte schon Bashir verhängt. Im Februar, als er unter dem Druck der Demonstranten seine Regierung auflöste und erklärte, er werde als Chef der Regierungspartei zurücktreten. Doch das reichte seinen Gegnern nicht. Sie gingen weiter auf die Straße, zuletzt offenbar ermutigt von den Algeriern, die ihren langjährigen Machthaber Abdelaziz Bouteflika Anfang April zum Rücktritt zwangen. Im Sudan ergreift der Verteidigungsminister öffentlich Partei für die Demonstranten und ihren Protest.
Das Hohe Sicherheitskomitee, bestehend aus Streitkräften, Polizeikräften, Sicherheitskräften, Geheimdiensten und schnellen Unterstützungskräften, verfolgt seit langem die Vorgänge in den staatlichen Institutionen. Misswirtschaft, Korruption, Ungerechtigkeit, sodass die Armen ärmer und die Reichen reicher wurden und die Hoffnung auf Chancengleichheit verloren ging.
Mit einem Koranvers appelliert Awad ibn Auf an das sudanesische Volk, zusammenzuhalten, sich nicht aufreiben zu lassen wie in der Vergangenheit, als Bürgerkriege im Sudan wüteten, gewaltsame Auseinandersetzungen, die tiefe Wunden hinterließen.
Haltet alle fest am Seil Gottes und geht nicht auseinander. Gedenkt Gottes Gunst, als ihr Feinde wart und er eure Herzen zusammenführte, worauf ihr Brüder wurdet.
Der Verteidigungsminister skizziert, wie es nun weitergehen soll im Sudan. Eine Übergangsphase von 2 Jahren sei nötig. Danach solle es Wahlen geben.
Die Erklärung eines umfassenden Waffenstillstandes im gesamten Sudan, die sofortige Freilassung aller politischen Gefangenen, die Schaffung eines Klimas für die friedliche Machtübertragung, den Aufbau politischer Parteien, freie und faire Wahlen am Ende der Übergangszeit und Schaffung einer dauerhaften Verfassung für das Land.
Ehrgeizige Vorhaben für die Führung eines Landes, das zu den ärmsten der Welt gehört. In der Hauptstadt Khartoum feiern tausende Demonstranten den Sturz Baschirs, fordern aber eine Regierung aus Zivilisten. Eine Gruppe ruft dazu auf, die Proteste gegen die Regierung fortzusetzen.
Sollen die Krankenkassen Schwangeren einen Bluttest bezahlen, mit denen Trisomien vor der Geburt erkannt werden können? Auch wenn dann vielleicht mehr Kinder mit solchen Gendefekten abgetrieben werden. Diese Frage beschäftigte heute den Bundestag. Schnell ging es in der Orientierungsdebatte auch darum, wie Menschen mit Trisomie besser in der Gesellschaft integriert werden können, berichtet aus unserem Hauptstadtstudio Volker Findhammer.
38 Redner in knapp 2 Stunden. Man hätte also eine polarisierende Debatte erwarten können. Aber das war kein Kulturkampf, den die Abgeordneten des Deutschen Bundestages da vorgeführt haben. Das war eine umfassende, ja fast ausgewogene Debatte, die alle Winkel des Themas ohne Schaum vor dem Mund beleuchtet hat. Am Morgen hatte im Deutschlandfunk noch die Aktivistin Nathalie Dedreux, die mit einem Down-Syndrom lebt, von den Abgeordneten eingefordert, dass sie die Übernahme der Kosten des Bluttests durch die Krankenkassen ablehnen.
Weil es dort weniger Menschen mit Down-Syndrom auf der Welt gibt. Und das Down-Syndrom ist ja auch keine Krankheit oder was Besonderes.
Doch so weit wollte in der Debatte im Bundestag tatsächlich kein Abgeordneter gehen. Zumal die Tests bereits seit dem Jahr 2012 auf dem Markt sind, jedoch als privat zu finanzierende Zusatzleistung, die eben nicht von den Krankenkassen bezahlt wird, obwohl die Aussagekraft über einen möglichen Gendefekt viel genauer ist als bei der bisher angewandten Fruchtwasseruntersuchung, die zudem noch für Mutter und Kind das Risiko der Fehlgeburt mit sich bringt. Die meisten Parlamentarier sprachen sich deshalb dafür aus, den neuen Bluttest als Kassenleistung zuzulassen, jedoch nicht als generelle Möglichkeit für alle Schwangeren, sondern als Test für die medizinisch indizierten Risikoschwangerschaften ab dem 35. Lebensjahr der Mutter. Besonders eindrucksvoll erläuterte das die schwangere FDP-Abgeordnete Katrin Henning-Plah, weil sie die eigene Konfliktlage offenlegte, mit der schwangere Frauen konfrontiert sind.
Ich erwarte mein zweites Kind. Ich habe eine Schilddrüsenerkrankung. Mit 13 Jahren erklärte mir mein Arzt, Sie wissen ja, dass Sie wahrscheinlich keine Kinder bekommen werden. Wenn Sie überhaupt schwanger werden, werden Sie sicher Fehlgeburten erleiden. Ich hatte das Glück, einen vollkommen gesunden Jungen zur Welt bringen zu dürfen. Aber vielleicht können Sie nachvollziehen, dass ich in der Schwangerschaft immer wieder große Ängste hatte. Wir haben uns entschieden, die pränataldiagnostischen Angebote, der Inanspruchnahme nicht mit einem Risiko für mich oder mein Kind einhergeht, in Anspruch zu nehmen. Nicht, weil ich im Fall des Vorliegens etwa eines Down-Syndroms hätte abtreiben wollen, sondern weil Untersuchungsergebnisse den werdenden Eltern Sicherheit bieten oder ermöglichen, sich auf Kommendes einzustellen, vorauszuplanen.
Deutlich wurde in der Debatte aber auch, dass es keine Mehrheiten dafür gebe, die Tests als allgemeine Kassenleistung für alle Schwangere zuzulassen. Und deutlich wurde auch, dass dieser Test erst der Anfang einer weiteren Debatte sein wird, weil der medizinische Fortschritt bei den Genanalysen in Zukunft noch mehr Fragen aufwerfen wird, für die der Gesundheitsexperte der SPD-Fraktion Karl Lauterbach ein eigenes Gremium, ähnlich dem Ethikrat, einfordert. Da aber gab es heute noch keine erkennbare Richtung, wie diese Fragen in Zukunft gelöst werden sollen. Dagegen war in der deutlich überwiegenden Zahl der Beiträge zu erkennen, dass ein Leben mit eingeschränkten oder behinderten Menschen möglich und gesellschaftlich besser unterstützt werden sollte.
Weil es so wichtig für die Entscheidung für oder gegen ein Kind mit genetischen Besonderheiten ist, ob wir eine Willkommenskultur für alle Kinder leben, ob wir eine inklusive Gesellschaft sein wollen, zu der alle Kinder und ihre Familien gehören, gemeinsam leben, lernen und arbeiten. Ob wir Familien mit Menschen mit besonderen Herausforderungen auch besonders und vor allem einfach und unbürokratisch unterstützen und das Leben so leicht wie möglich machen,
sagte die SPD-Abgeordnete Dagmar Schmidt, wofür es viel Zustimmung aus den Reihen der Parlamentarier gab. Und der FDP-Abgeordnete Jens Beck entschuldigte sich in der Debatte auch noch einmal für den inzwischen gelöschten Tweet seiner Partei, der das Down-Syndrom als medizinisch vermeidbar dargestellt hatte.
Die Debatte zusammenfasste Volker Findhammer. Bluttests zur Trisomie-Früherkennung sind auch ein Thema unserer Kommentare hier ab 19.05 Uhr im Deutschlandfunk. Und auch das geschah bei der heutigen Sitzung des Bundestages. Die AfD ist erneut mit einem Kandidaten für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten gescheitert. Ebenso wie bei den beiden vorherigen Kandidaten fand die größte Oppositionspartei im Bundestag keine Mehrheit. Nadine Lindner berichtet.
Dritter Kandidat erster Anlauf. Gerold Otten hätte für das Amt des Bundestagsvizepräsidenten die Kanzlermehrheit von 355 Stimmen gebraucht. Am Ende stimmten 210 Abgeordnete für ihn, 393 waren dagegen, 31 enthielten sich. Damit hat Otten etwas mehr Stimmen bekommen als die vorherige Kandidatin der AfD-Fraktion, Marianne Harder-Kühnel, bei ihrem letzten Wahlgang. Da lag sie bei 199 Stimmen. In einer ersten Reaktion sagte Otten, dass die anderen Parteien ihre Obstruktionspolitik fortsetzten. Und für AfD-Fraktionschef Alexander Gauland war klar, Otten wird wieder aufgestellt. Gerold Otten ist 63 Jahre alt und kommt aus Bayern. Er ist seit 2013 bei der AfD. Der ehemalige Bundeswehrsoldat und Kampfflieger ist im Verteidigungsausschuss. Er gilt als gemäßigt, will sich aber von den Hardlinern rund um Björn Höcke nicht distanzieren. Im vergangenen Jahr hat er zudem am sogenannten Trauermarsch in Chemnitz teilgenommen, den die AfD gemeinsam mit Pegida und der rechtsextremen Organisation Pro Chemnitz beging. Die Stimmung im Bundestag zwischen den anderen Fraktionen und der AfD war heute gereizt. Ja, die AfD habe das Recht, einen Vizepräsidenten zu stellen, aber der müsse halt von der Mehrheit des Bundestags gewählt werden. Und er wolle sich von der AfD nicht vorschreiben lassen, wen er wählen solle, beklagte unter anderem der SPD-Finanzpolitiker Lothar Binding. Er spüre unterschwelligen Druck.
Aus Berlin Nadine Lindner. Ein russisches Internet. Abgekoppelt von der Infrastruktur, die bekanntlich von den USA dominiert wird. Dafür hat sich heute das russische Parlament ausgesprochen. Gegen das umstrittene Gesetzesvorhaben hatte es zuvor massive Proteste gegeben. Die Gegner befürchten staatliche Zensur und sprechen von digitaler Sklaverei. Aus Moskau berichtet Tilko Gries.
Der Gesetzentwurf sieht vor allem Folgendes vor. Behörden bekommen an entscheidenden Punkten der Netzinfrastruktur Zugang zum Datenverkehr. Darunter fallen zum Beispiel die Netzknotenpunkte. Über die Glasfaserkabel zum Beispiel eines Knotens in Moskau läuft etwa die Hälfte des russischen Datenvolumens. Behörden bekommen außerdem Zugang zur Infrastruktur von Providern. Denen wird auf Staatskosten eine technische Ausstattung zur Verfügung gestellt, die es ermöglicht, Daten mitzulesen und sie gezielt herauszufiltern. Diese Technik wird auch Deep Packet Inspection genannt. Hinzu kommen Auflagen für Betreiber grenzüberschreitender Infrastruktur, also jener Kabel, die das russische Internet mit dem Rest der Welt verbinden. Vorgesehen ist außerdem, eine russische Domainverwaltung aufzubauen und eine zentrale Steuerung des Internets durch eine Behörde zu ermöglichen. Dies soll dann geschehen, wenn das russische Internet bedroht werde. Die Parlamentarier haben die USA in Verdacht, so etwas zu beabsichtigen. Leonid Levin von der Partei Gerechtes Russland, heute in der Staatsduma. Die Aufgabe dieses Gesetzentwurfs besteht darin, russischen Nutzern den Zugang zum Internet zu erhalten, dass elektronische staatliche Dienstleistungen und Online-Banking im vollen Umfang funktionieren. Und auch verschiedene kommerzielle Angebote, an die sich Bürger schon gewöhnt haben, sollen stabil bleiben. Der Gesetzentwurf ist an mehreren Stellen ungenau. So soll nun erst die russische Regierung eine Liste von Bedrohungen erstellen. Auch ist unklar, wie die Medienkontrollbehörde Roskomnadzor das neue Gesetz anwenden wird und welchen Zugang Geheimdienste zu Inhalten bekommen und inwiefern diese Eingriffe in Privatsphäre und Kommunikationsfreiheiten richterlicher Kontrolle unterliegen. Auch deshalb ist das Misstrauen von Seiten von Kritikern sehr groß. Sie befürchten eine neue Welle von Zensur, die das in Russland bislang verhältnismäßig freie Internet von Inhalten wird säubern können, die dem Staatsapparat nicht gefallen. Ivan Zasursky, der Netzpublizisten vertritt, sagte im Sender Echo Moskwy: Ein autonomes Internet ergibt Sinn, wenn der Staat wirklich etwas befürchtet und eine einheitliche Strategie entwickelt, wie wir dann überleben können. So einen Gesetzentwurf, eine solche Strategie anzupreisen, wäre aus meiner Sicht möglich. Aber jetzt werden Bedingungen geschaffen, die denen in China ähnlich sind. Von einer Abkopplung nach dem Vorbild Pekings ist Russland allerdings auch technisch noch weit entfernt. Dennoch werden schon jetzt jährlich tausende Seiten gesperrt. Teils geht es um kriminelle Inhalte, aber auch der verschlüsselte Messenger Telegram sollte schon längst blockiert werden, was der Behörde allerdings bislang misslang. Dieses Gesetz schafft nun nach Einsetzung von Fachleuten nun bessere technische Möglichkeiten. Das neue Gesetz soll Schätzungen zufolge Kosten von umgerechnet rund 400 Millionen Euro verursachen. Es soll in weiten Teilen im November in Kraft treten. Eine Zustimmung in der dritten Lesung und im Föderationsrat sowie die noch notwendige Unterschrift des russischen Präsidenten gelten als Formsache.
Tilko Gries über die Entscheidung für ein russisches Internet. Die größte Abstimmung in der Geschichte der Menschheit soll es sein. In Indien haben heute die Parlamentswahlen begonnen. 900 Millionen Menschen dürfen daran teilnehmen. Aus Neu-Delhi, Silke Dietrich.
An 7 verschiedenen Tagen wird in den nächsten Wochen gewählt, denn die größten Wahlen der Welt sind eine ziemliche Herausforderung für Indien. Erst vor wenigen Tagen hat es einen Anschlag auf einen Konvoi eines Politikers gegeben. 5 Menschen sind dabei gestorben. Fast eine 500.000 Wahllokale werden bis in den letzten Winkel des Landes aufgebaut. Die Inder wählen mit elektronischen Wahlmaschinen. Dieses Mal werden die Stimmen zusätzlich noch ausgedruckt. Dabei wollen die Inder eine mögliche Wahlfälschung verhindern. Die Wahlkommission hatte vor wenigen Wochen Bestechungsgeschenke im Wert von mehreren Millionen Euro sichergestellt. Darunter waren Laptops, Smartphones, Gold, aber auch Alkohol oder Drogen. Top-Thema bei der Regierungspartei ist die Sicherheit des Landes. Der amtierende Premierminister gibt sich als Beschützer von Indien. Die Oppositionspartei will vor allem mit Wohlfahrt punkten. Sie verspricht, dass die ärmsten Menschen im Land eine Art bedingungsloses Grundeinkommen erhalten, wenn sie an die Macht käme. Frühestens am 23. Mai wird feststehen, wer die Wahl gewonnen hat.
Führende Banker und Vertreter der internationalen Finanzinstitutionen treffen sich heute und morgen in Washington zur Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds. Besonders im Fokus steht der neue Weltbankpräsident David Malpass. Jan Bösche berichtet.
Der Kampf gegen extreme Armut. Für den neuen Weltbankpräsidenten David Malpass steht das im Mittelpunkt seiner Arbeit. Bei seiner ersten großen Pressekonferenz zum Auftakt der Frühjahrstagung sagte er:
Our mission is clear and important.
Unsere Mission ist klar und bedeutsam. Die Bank spielt eine besonders wichtige Rolle in armen Ländern, in denen die Abkühlung der Weltwirtschaft die Leute am härtesten trifft. Die Weltbank hatte sich das Ziel gegeben, extreme Armut bis zum Jahr 2030 zu beenden. Malpass warnte, dieses Ziel sei in Gefahr, besonders wegen der wirtschaftlichen Probleme im südlichen Afrika. Malpass war ja von Präsident Trump als Weltbankchef nominiert worden. Trumps Regierung hält wenig von Klimaschutz. Malpass bezeichnete den Klimawandel aber als eine der großen Herausforderungen. Wir müssen bedenken, dass Klimawandel oft die größten Auswirkungen auf die ärmsten Länder hat. Die Banker zielen in ihrem Klimawandel-Aktionsplan erreichbare Ziele, wenn es darum geht, einige der Folgen des Klimawandels anzugehen. Neben dem Klimawandel ist das Verhältnis zu China ein Thema, bei dem Malpass unter Beobachtung steht. In der Vergangenheit hatte er kritisiert, dass die Weltbank noch immer umfangreiche Kredite an China vergibt. Jetzt sagte er, die Rolle Chinas werde sich weiterentwickeln, er hoffe auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Malpass war erst in der vergangenen Woche von den Anteilseignern zum Weltbankpräsidenten gewählt worden. Sie folgten damit der alten Tradition, dass ein Amerikaner die Weltbank leitet, während eine Europäerin die Chefin des Internationalen Währungsfonds ist. Christine Lagarde sprach über die vielen Risiken für die Weltwirtschaft. Der IWF hatte die Prognose für dieses Jahr auf 3,3% Wachstum zurückgeschraubt. Im nächsten Jahr könnten es dann wieder 3,6% sein. Allerdings gäbe es viele mögliche Risiken, so Lagarde.
Unresolved trade tensions.
Ungelöste Handelskonflikte, in manchen Ländern hohe Schulden, öffentlich und privat, schwächeres Wachstum als gedacht in angespannten Volkswirtschaften und natürlich mögliche Konsequenzen des Brexit. Lagarde sagte, der jüngste Brexit-Aufschub sei ein gutes Zeichen, weil er mehr Raum für eine Lösung des Problems schaffe. Brexit und andere Bedrohungen der Weltwirtschaft sind politische Probleme. Lagarde warnte darum, die Regierungen sollten keinen Schaden anrichten und richtige Entscheidungen treffen.
Das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon war Alexander Moritz. Machen Sie es gut.